Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Walter Jelinek, Oldtimer-Spezialist, Unternehmer, VW-Enthusiast. Ja, lieber Walter, schön, dass du heute bei uns im Weiden-Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Benjamin.
Ja, wenn man deinen Namen hört, denken so einige sofort an luftgekühlte Volkswagen. Wo beginnt so eine Leidenschaft?
Die beginnt im Führerscheinalter.
Ja.
Wenn dein Großvater dir ein Auto kaufen will und du willst anders sein wie die anderen Kinder, und dann wird es halt kein Golf oder Polo, sondern es wird der Käfer.
Also du hattest, dein erstes Auto war dann auch ein Käfer?
Mein eigenes schon. Aber ja. Mein Vater hat vorher einen LJ80 gehabt, sonst so zugechippt, so einen kleinen. Und mit dem habe ich die ersten 3 oder 4 Monate überbrückt. Und dann gab es hinten beim Felenda, das ein Nissan Datsun war, da in der Neustädter Straße, da hat es einen roten, mausroten Mexiko-Käfer gegeben. Und ja, das Auto war damals auch schon irgendwie 10 Jahre alt oder so. Und den hat mein Großvater mir dann gekauft.
Und hat das dann sofort umgeschlagen oder hast du beruflich erstmal was anderes gemacht? Bist du sofort in dem Autokontext?
Naja, ich war ein schwieriges Kind.
Okay.
ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf und habe halt so die Voss in Weiden besucht und dann später die Voss in München, nachdem ich dazwischen mal eine Hirnhautentzündung gehabt habe und ein Jahr verpasst habe.
Hm.
Dann habe ich einen guten Freund kennengelernt, wir sind immer befreundet, der Gunter König. Und der war auch im Kepler-Gymnasium, weil ich vorher im Kepler war. Und da hat er sich mal einen Käfer umgebaut zum Cabrio, so ein Speedster-Bausatz. Und das habe ich verfolgt und fand das cool und habe gesehen, man kann mit diesen Autos viel mehr machen vielleicht als mit einem vergleichbaren anderen, also vom Alter her vergleichbar. Und dann war ich bei dem da öfter in der Werkstatt und dem sein Großvater war der Dorfschmied in Rotenstadt. Mhm. Und der hat dem Gunter das Schweißen beigebracht und der Gunter hat es mir beigebracht und dann ging die Phase los, wo ich halt autodidaktisch mir Stück für Stück alles Mögliche beigebracht habe.
Wie alt warst du da?
Ja, 18.
18, so
19, ja, so ging es los.
Ja.
Und dann durch irgendwelche Zeitschriften, also erstmal irgendwelche deutschen Hotcar oder was es da gab, oder Chrom und Flamme Magazin, da war ab und zu mal VW drin. Das war nicht wirklich meine Stilrichtung, also, aber man hat gesehen, okay, da kannst du was machen, da kannst du die Stoßstange bauen, die Auspuffrädeln absägen und da ist es lauter gewesen und so. Und in meinem Freundeskreis sind dann mehr infiziert worden durch mich. Und dann haben wir 4 oder 5 so Käfer gehabt plötzlich. Und dann ging das los. Und dann hat man halt statt einem 1200er Motor irgendwo am Schrott einen 1600er gekauft. Und dann hat das schon statt 34, 50 PS gehabt. Und dann durch die Amerikaner in Grafenwöhr, da haben wir 2, 3 gekannt, weiß ja nicht mehr genau, ist ja irgendwie 40 Jahre her. Die haben uns dann mit amerikanischen VW-Zeitschriften versorgt und Teilekatalogen von Sachen, die es in den USA gab. Also Tieferlegung und Motorbausätze für mehr Hubraum, mehr Leistung. Und dann gab es damals diesen Doc, der durch Weiden gefahren ist, der hat so ein, zum Schluss war das Ding super breit, so mit so Testarossa-Style-Verbreiterungen. Und da war immer ein Hertie-Parkplatz, hat man sich halt immer getroffen. Dann habe ich den Schneiderfritz kennengelernt mit seinem Kammern. Und dann gab es da bei Wernberg-Köplitz und Albert, der hat ein getötetes Cabrio gehabt. Und das war so irgendwie mein väterlicher Freund, der das gut fand, dass ich Interesse habe. Der hat selber keine Kinder. Und dann habe ich mit dem meinen ersten getunten Motor gebaut. Also er hat das gebaut, ich habe zugeschaut.
Mhm.
Und so ist eigentlich mein ganzes Leben, ich bin ja aus einer Generation, die von den Älteren lernt noch. Also Opa, Onkel, Vater und so weiter, von meiner Mutter das Kochen vielleicht und so. Mhm. Das gibt es ja heute nicht mehr. das, wenn du was wissen willst, dann schaust du irgendwie ins Internet und dann erzählt es da irgendeiner. Aber das war nur persönlich und du konntest halt immer nachfragen. Und so habe ich neben der Schule und dann später im Architekturstudium halt das Ganze ein bisschen verbessert. Und das geht bis zum heutigen Tag. Also ich lerne ja bis heute dazu.
Also immer learning by doing, ja. Aber du hast trotzdem ein Studium gemacht.
Ja, das habe ich nach dem Vordiplom abgebrochen, weil meine Freundin damals, die kam aus neuen Bundesländern oder kommt immer noch aus neuen Bundesländern, die ist hierher, die habe ich auf einem tatsächlichen VW-Treffen kennengelernt, die kam hierher und die Ausbildung wurde dann in den neuen Bundesländern nicht anerkannt. Und dann haben wir erst mal bei meinen Eltern gewohnt, dann haben wir eine eigene Wohnung und dann bin ich jeden Tag nach Regensburg zum Studieren gefahren. Und es ging nicht auf. Und in Falkenberg habe ich eine Werkstatt gehabt mit Freunden zusammen, mit dem Herbie unter anderem. Also da hatte ich schon tatsächlich in Falkenberg das Jahr zuvor die Firma gegründet, weil das halt dann nebenher so viel geworden ist, kannst du mal schauen, hast du das drum und so weiter und so fort. Und das ging einfach weil Architekturstudium ist ein brutaler Zeitaufwand. Und das ging dann nicht mehr. Und außerdem haben wir Geld gebraucht, damit wir uns das Leben irgendwie finanzieren. Und so musste ja wieder eine neue Ausbildung beginnen, weil die alte nicht anerkannt war. Und so ging das halt.
Dann hast du dich, du hast ja schon gesagt, dann habt ihr, das war das schon, in der Backbox, was ich da.
Ja, damals, ja.
Wie sie damals hieß.
Ja.
Und das habt ihr in Falkenberg gegründet. Warum Falkenberg? War das?
Naja, wir waren am Anfang, zuallererst, wie ich noch in München in der Voss war, hatten wir in Rothenstadt, wo das Salute war dann, die Vorderseite, in Weinkrämer war das früher. Ja. Und das war eine alte Hobbywerkstatt, die haben wir zu dritt gemietet und haben halt privat dann unsere Kander umeinander gebastelt. Und dann habe ich schon immer am Samstag praktisch in der Zeitung geschaut, was gibt es denn so an günstig an alten VWs, also Käfer Typ 3, Busse und so. Weil ich wusste natürlich, was du von welchem verwenden kannst, um irgendwas anders zu machen. Und dann sind es da immer mehr Autos geworden und immer mehr Ausschlachten und die Zeitungen sind immer mehr geworden und die Inspirationen und dann wusste man schon, wo es hingeht. Und dann haben wir damals tatsächlich einen Top-Job-Käfer gebaut, also ein Dach tiefer gesetzt und so und große Motoren. Und dann die Werkstatt ist, glaube ich, mal gekündigt worden. Dann waren wir in Irchenried. Und dann haben wir zu dritt in Falkenberg diese alte Autowerkstatt da beim Kramerzeuge um die Ecke mieten können und gefunden und sind dorthin. Und die anderen zwar haben sie halt nicht so wirklich interessiert, aber für mich ist das dann praktisch aus dem Hobbybereich durch den Teilehandel. Also ich habe ja immer Schlachtteile gehabt von anderen Autos. Und zu der Zeit gab es halt relativ viele Leute, die halt auch irgendwie versucht haben, Käfer herzurichten. Und beste Freund von meinem Vater, der Otto Hudl, der ist einmal gekommen und hat gesagt, ja, ich habe da so einen Wallfensterkäfer verkauft und kannst da schweißen und kannst das machen und hin und her. Und danach war es irgendein Bus. Und dann ist es so viel geworden, dass er halt ein Gewerbe angemeldet hat. Am 1. April 94.
1. April 94. Und also erstmal haben wir ja schon mal die Feststellung, es war immer VW. Oder sind es auch andere Autotypen?
Mittlerweile sind es auch andere.
Andere Autotypen. Aber am Anfang war es vor allem VW.
Am Anfang war es VW, ja.
Und es ist nicht die klassische Reparatur, sondern immer irgendwas, Tuning, ein bisschen aufpeppen hier, aufpeppen da. Oder hast du auch ganz klassisch die Autos im Normalzustand wieder zurückgegeben?
Ja, damals nicht, weil wir wollten ja den Little Giant Killer haben. Ja. Also ein Auto, das unscheinbar ist, aber
richtig Power
mit der Fahrleistung anderen überlegen. Und da gab es ja seit den 60er Jahren in den USA, vor allem in Kalifornien, was Kellogg heißt. Also die haben relativ neue Autos, hatten die, aber die konnten schon, sagen wir mal, 2 Liter Hubraum aus so einem Käfermotor realisieren und mit irgendwelchen großen Doppelvergasern, die damals von so einer AC Cobra oder einem Ford GT40 waren, haben die da drauf gebaut und sind Viertelmeile gefahren. Also 400 Meter in 11, 12 Sekunden ungefähr. Ich glaube, Anfang der 70er Jahre war das erste 11-Sekunden-Ding. Und da muss man sich vorstellen, wenn der 11 Sekunden nach 400 Meter ist, sowas 190 km/h schnell oder 200, so ein Käfer. Ja. Und das war natürlich beeindruckend. Aber es gab ja kein Internet. Also wir haben alles aus Zeitungen.
Okay.
Und dann war dieser Stil mit Stoßstange weg, das Auto ein bisschen leichter machen, Rückbank raus und vorne tiefer und vielleicht die Zielleisten wegmachen. Und diesen großen Motor, das war halt meins. Also nicht jetzt jedem sein, sondern meins. Und ich wollte das. Und das war eine Stilrichtung, die mir gefallen hat. Ich habe dann auch selber so Autos. Aber ich habe natürlich viele Stilrichtungen verfolgt, weil das ja so breit gefächert ist. Also ich wollte auch immer einen Baja-Käfer. Das ist was, wo die Wüstenrennen damit fahren. Und ich glaube, das wollte ich, seit ich 11 war. Weil da gab es beim Stemmler, glaube ich, hat der Kurs in der Bahn, bei der Sparkasse gegenüber. Das ist vieles Fachgeschäft. Da gab es von Tamiya so RC-Autos.
Okay.
Und das war für mich als Elfjährigen ziemlich faszinierend, weil die von der Technik anders waren als alles andere. Also das war so dem Original nachempfunden. Und die Boxart, also das Design oder das Bild auf der Schachtel, war immer gemalt von einem Künstler. Weil der hat das Auto praktisch beim Springen und bei irgendwas da gemalt. Und dann gab es so einen Rough Rider, so einen Sandrail, wo Wüstenrennen gefahren worden sind. Das gab es dann auch in echt eigentlich. Und das habe ich mir gekauft, indem dass ich ein anderes RC-Auto Nachbarjungen verkauft habe. Und dann gespart habe und so. Meine Eltern, meine Oma und so, die haben wahrscheinlich zugegeben. Da habe ich das gekauft und das Jahr später kam aber sowas raus, das hieß der Sand Scorcher. Und der Sand Scorcher war eine Käferkarosserie in weiß-blau. Ich glaube, das ikonischste RC-Auto überhaupt auf der Welt. Das kennen viele Leute aus meiner Generation, weil du wolltest das haben als Kind. Und meine Eltern haben mir dann den Bodykit gekauft, also nur die Karosserie, die aber wieder auf das andere, das ich selber gekauft habe, konnte ich Karosserien tauschen. Ich habe das bis heute. Und das hat mir aber mein Leben lang verfolgt, weil ich wollte genau so das Auto haben, wie es auf der Schachtel war. Habe über eine halbe Karriere hinweg praktisch die korrekten Teile nicht finden können, weil ich bin ziemlich penibel. Deswegen mache ich Dinge für Leute, die auch so penibel sind oder vielleicht noch mehr.
Also da muss dann schon alles abpassen.
Also ja, hundertprozentig.
Also muss ja immer Originalteil sein.
Naja, nee, das ist einfach so ein, das ist ja mit kurzen Kupflügeln und Riesenradeln und so. Und es gab diese Felgen nirgends, es gab die Reifen nirgends, das sind so Sandpaddelreifen, wo die halt da in der Wüste rumfahren. Und irgendwann habe ich halt über die Jahre die Sachen gefunden oder gekauft, auch auf USA-Reisen dort am Shopplatz. Und dann konnte ich das bauen. Und das Auto haben wir 2009 gebaut, das war 2010 fertig. Und ich habe da bei Tamiya in Deutschland, also dieser Modellautohersteller, ich glaube, das ist der bekannteste. Damals gab es ja nur so Revelle und Graupner und Robbe und so, Kyosho, aber Tamiya, glaube ich, ist tatsächlich der bekannteste. Da hatte ich nachgefragt, ob ich das machen darf, weil da gibt es ja für alles irgendwie einen Schutz. Ja. Und dann habe ich da bei Digitami angerufen und die haben dann gesagt, ja, also von mir aus gern, und der Geschäftsführer dort, der Vorstand, und der hat gesagt, er würde aber gerne die Japaner noch fragen, also in Japan, direkt bei der Konzernzentrale. Und eine Woche später gab es dann da auch ein Okay und dann haben wir das gebaut. Und das wurde vom Fernsehen teilweise begleitet, von Kabel 1. Ein Abenteuer Auto. Gibt es auch irgendwo im Netz wahrscheinlich nur irgendwie so eine halbe Stunde Clip oder so. Und die waren dann da und haben das gefilmt und wir haben das gebaut und das ist ziemlich lustig teilweise. Und irgendwann kam der Anruf von Tamiya, wann das Auto denn fertig wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, im März wahrscheinlich, 2010, weil wir wollten es debütieren in Esha. Das ist ein Stadtteil von London. Und da ist jedes Jahr eine Indoor-VW-Show für restaurierte oder getunte Autos. Und das war so für die damalige Zeit in Europa the place to be. Also wenn du was Cooles konntest, dann wolltest du es dorthin bringen, weil in England die Szene ganz anders ist und die neiden es dir nicht, sondern die klatschen, wenn du was kannst. Oder? So, dann habe ich gesagt, okay, also mit dem März wollen wir dort sein. Dann sagt er von Tamia, ja, er könnte es auch im Januar, im Februar fertig machen. Ich sage, ja, dann müssen wir uns ein bisschen reinhängen, aber es ist möglich. Ja, weil also das Geheimnis ist, sie hätten das Auto gerne auf der Spielwarenmesse in Nürnberg im Februar.
Okay.
Weil Tamia mein Projekt zum Anlass genommen hat, nach 30 Jahren, zum 30-jährigen Jubiläum, dieses Auto wieder aufzulegen. Und das ist die erste Wiederauflage gewesen von einem alten Tamia-Auto. Und dann haben wir das da hingebracht. Und dann war der Boxart-Designer, also der praktisch meine Kindheit geprägt hat und das Verlangen in mir erzeugt hat, sowas zu haben, der war dann auch dort und den habe ich dann unterschreiben lassen. Und die Fahne hinten, also ein Flagpole dran, so eine Fahne, dass du in der Sanddüne praktisch erkannt hast. Das ist natürlich Quatsch in der Oberpfalz, aber mein, der war da, den habe ich die Fahne dahin bauen lassen und der war tatsächlich so ein kleiner Japaner, Taki-san heißt er, der war zu Tränen gerührt. Also du kannst, weil das eins der wenigen, oder ja, damals war es, glaube ich, das einzige Auto, das nur als Boxart, also in seiner Vorstellung entstanden oder gegeben hat, das hat es nicht als reales Auto gegeben.
Ah, okay.
Und ich habe das gebaut und der wusste ja nicht, dass das da kommt. Der hatte keine Ahnung, der war komplett geplättet. Okay. Und dann haben wir es da reingestellt und dann sind wir am Sonntag dann, das war noch am Donnerstag, am Sonntag sind wir nochmal hier. Und dann war das kannst du dir nicht vorstellen. Also für mich, ich war ja da, wir haben ja vorher mal ein Jahr oder zwei vorher für Kabel 1 und Samba-Bus restauriert und so. Aber da bist du nicht konfrontiert mit Menschen, sondern du bist konfrontiert mit jemandem, der sagt, oh, ihr hattet pro Folge 1 Million Zuschauer. Oder wir hatten Zuschauerbriefe bekommen. Und weil die Bohrer stumpf waren, haben sie uns neue Bohrer geschickt und so. Also das ist, und durch das, dass ich ein bisschen kontroverser Typ bin und gern meine Meinung sage, ist es jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag Lob und Leid vor der Tür stehe und sage, ja, cool. Also am Ende vom Tag sind wir da am Sonntag reingelaufen und an diesem Tamia-Stand waren Hunderte von Leuten und dieses Auto hat was erzeugt, was es heute wahrscheinlich in der Form nicht mehr gibt, weil das konnte verschiedene Gruppen von Menschen erreichen. Mhm. Kinder?
Ja.
Klar. Wenn was wie ein Hot Wheel ausschaut, oder die gehen ja dann dahin, weil sie ja wegen dem... Dann die Erwachsenen, die in meinem Alter oder älter waren, die das Auto damals hatten, und die VW-Community.
Ja.
Ja, also drei Fliegen mit einer Klappe. Wir hatten dann, und dann hat sich das verselbstständigt. Das hat dann Zeitungsfeatures gegeben. Und wenn man das heute Backbox Handscorcher googelt, das sind, weiß ich nicht, wie viele Millionen Einträge das es da gibt. Das war in Russland, in Australien, in keine Ahnung. Wir haben so ein Monte Carlino ganz hoch transportiert, um im Sand zu fahren, um Fotos zu machen für Zeitschrift. Und da habe ich ein Video gemacht, damals halt mit meinem Handy.
Ja.
Mit das 2010, kann man sich vorstellen, wie pixelig das ist. Und das findest du heute noch, überall. Okay. Und danach haben wir dann nochmal eins gebaut für ein Museum in Hamburg, so ein RC-Museum, privates, der größte RC-Car-Sammler. Da haben wir noch den Wild Willy, das ist so ein Willys-Chip, der so ein Willständer ist, der fährt auf den Hinterrädern und so. Den haben wir gebaut und dann nochmal einen Sandscorcher angefangen. Und in diesem Jahr, im Frühjahr, habe ich für einen Kunden von der Flat Six Ranch in Zell am See, also das ist Porsche-Familie, habe ich nochmal einen gebaut, aber mit brutaler Technik. Also mit statt, ich sag mal, 70 PS mit 200 plus PS mit 2,6 Liter.
Okay.
Und den haben wir, also die Technik der Zeit angepasst und wirklich all out. Und wir haben es außen aber nur foliert, wie den Sandscorcher von Tamiya, weil das Auto danach und ich haben grundiert. Und die Folie kommt jetzt runter und jetzt wird das Auto in der Livery von der Flat Six Ranch in Zell am See lackiert in England. Und dann kommt es wieder her.
Okay. So. Also, um ein Auto herum, eine wahnsinnige Geschichte. Aber am Schluss hast du ja, also man lebt ja von was. Und du beginnst ja, und ich versuche nochmal ganz so ein bisschen am Anfang zu gehen. Wenn man so eine Werkstatt aufmacht, spricht sich das dann in der Community rum und sagt, hey, hier ist der Profi. War das am Anfang eher regional oder ja, hast du sehr ja,
das
schnell...
Das war ja keine Werkstatt. Also, ja, aber ich habe ja nicht Kfz gelernt.
Ja.
Also ich konnte ja keine Kfz-Werkstatt haben.
Genau, ja.
Okay, also habe ich einen Teilehandel gehabt und ich habe halt so ein bisschen... Also das war ja nach der Phase, wo ich privat praktisch für die Kumpels von meinem Vater da irgendwas gemacht habe.
Ja.
Mittlerweile ist alles verjährt. Nee, aber... Aber das war natürlich, in Falkenberg war ich der bunte Vogel. Lange ja. Haare und ich hatte so einen T3, so ein Follow Me vom Frankfurter Flughafen in gelb und schwarz kariert. Und irgendwann ist der Bürgermeister dann auch gekommen und hat gesagt, ja, Jelinek, gestern am Stammtisch, da haben sie mich gefragt, was du eigentlich so treibst, mit was du dein Geld verdienst. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich muss ich das niemandem erzählen. Ja. Aber ich bin ja nett und er kam ja tatsächlich und das Lustige ist, der die Renovierung der Falkenberger Burg geleitet.
Mhm. Und macht Bauer Herbert war das,
ne? Ja, genau.
Ja.
Und er macht jetzt macht ein bisschen Touren. Mhm. Und so, und da waren wir letztes Jahr mal dort, da habe ich gesagt, kennen Sie mich noch? Ich kenne den Spruch noch genau, was Sie damals.
Ja.
wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit und so. Und dann habe ich gesagt, also es sind weder Drogen noch Bildzeitungen noch irgendwie Menschenhandel, sondern ich mache halt mit VWs und VW-Teilen und verkaufe das und richte ab und zu mal was. Und dann haben die das da schon eingesehen irgendwie. Und die Nachbarn, ich habe ja immer versucht, irgendwie nicht so großartig anzuecken. Ja. Und das war eigentlich schön für uns, weil bist genau über die Straße gefallen und was beim Kramerzeuge.
Das ist genau, ja.
Also das war damals schon hervorragend. Ja. Und da kann man nichts sagen. Und ich hatte dann ein Sofa im Büro, wenn man nicht mehr anfangen hat können. Aber ja.
Und so hat sich das, und dann ging es halt langsam los und dann hast du dir ja, irgendwann dann, so einen Namen entwickelt.
Auch, ja, dann habe ich tatsächlich, also wir sind damals, ist man auf VW-Treffen oder auf Käfer-Treffen
ja.
gefahren.
Ja.
Da war ja Grenzöffnung, also wir sind dann im Osten gefahren, wir waren dann hier in Oberpfalz, Niederbayern, mal auf dem Drag Race in Köppingen und solches. Also wir sind damals mit, tatsächlich gab es dann in Weiden viele Orte, dann lernst du Clubs kennen, die es hier gibt. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich ein Gewerbe anmelde und mache das, die kommen alle zu mir. Das ist alles super. Dann, you know, also da habe ich bei meinen Eltern praktisch am Wohnzimmertisch habe Bestellungen gemacht und die dann per Brief geschickt. Ich arbeite heute teilweise, also wir sind eigentlich befreundet nach all den Jahren, mit der Firma Custom & Speed Parts in Bagdeheide zusammen, der Chef da, der Peter, mit dem habe ich das praktisch angefangen. Also der hat mir immer Teile und der hat aus Schweden Teile und aus USA und das war die heiße Ware. Und, ja, und dann habe ich mich halt einfach schlau gemacht, was man maximal machen kann. Weil zu dem, was in der Zeitung gab, also in amerikanischen Heften, das war ja cool für Amerika. Wir wollten das zwar, aber die Regeln in Deutschland sind ja ganz andere. Also habe ich immer versucht, mich am Rande des Machbaren zu bewegen. Mein ganzes Leben lang gibt es.
Mhm.
Also der Aufwand, was Cooles zu machen hier in Deutschland, ist ja ein ganz anderer wie jemand in England, die fahren mit Turboautos, mit Dragstern auf der Straße, sind zugelassen, die machen das so eine Drag Week, da fahren sie zu 5 verschiedene Rennstrecken eine ganze Woche lang, haben Slicks auf ihre Autos und so. Und das, also amerikanische Autos, alles Mögliche. Das ist natürlich schade, aber ich habe ja irgendwann mal angefangen, ins Ausland zu fahren, um mir das anzuschauen, was gibt es da. Also haben wir immer ich habe immer versucht, weil mein Kopf ist, glaube ich, zu klein für mein Hirn. Deswegen muss man immer Dinge machen, damit das aus dem Hirn kommt, dann kommt das Neue. Ja. Und so ging das halt weiter und dann hatte ich irgendwann zwei Teilzeitkräfte, die halt selber gesponnen haben und der Käufer haben in Falkenberg. Und dann haben wir, ich glaube, 99 oder 2000 in Weiden auf meinem elterlichen Grundstück die erste Halle gebaut. Mhm. Und dann waren wir gleich irgendwie Fünfe und so. Und dann habe ich natürlich dann Meister eingestellt.
Ja.
Weil ich ja selber keiner war. Also ich war genau gar nichts. Ich habe eine Ausbildung als Bauzeichner gehabt beim Wandelmann in Fonstrauß. Das habe ich natürlich gemacht, weil der Wandelmann ja viel Restaurierung gemacht hat. Mhm. Also Friedrichsburg und so. Ja. In Neusatt-Perschen. Und ich glaube, dass für mich alles, was irgendwie alt und reparierbar ist, irgendwie so einen Reiz auslöst. Und und dann haben wir da die Halle gebaut und dann habe ich halt Menschen eingestellt und Meistern und einen nach dem anderen irgendwie.
Wie viele Leute wart ihr denn da mal in der Hochzeit?
Ja, das ist später dann am Brandweiher, waren wir 15.
15 Leute?
Ja, total.
Und alles nur im Bereich VW?
Ja, naja, gut, ich habe dann bei dem Umzug nach Weiden habe ich festgestellt, es bahnt sich was an und das ist ein Boom für die T1-Busse.
Ja.
Und dann habe ich so den ersten Redlook-Bus gebaut. Damals war das 07er-Kennzeichen neu, dann habe ich gedacht, ja super, du kannst machen, was du willst und du kannst legal auf der Straße fahren. Das hat sich mittlerweile auch erledigt. Ja. Also die haben dann auch gesagt, ja, also das, was du da am 07er-Kennzeichen, das muss trotzdem legal oder eingetragen sein und so. Das hat uns immer die Freude genommen an dem, was wir praktisch erreicht haben. Und das Auto, das war so das erste große Zeitungsfeature in der VW Speed. Da gab es ein Mittelseitenposter, da sind wir auf einem Flurbereinigungsweg in Rotenstadt gefahren und ich war in so einem Werkstattrollwagen draufgelegen und habe mich hinterherziehen lassen. Und der Alex ist gefahren und hat irgendwie 60 drauf gehabt und so. Das war alles unkontrollierbar. Aber ich habe ja gesagt, ich kann die Schnur auslassen, wenn es ist. Aber dieses Poster hängt auf der ganzen Welt in irgendwelche Garagen heute noch. Und da bin ich schon extrem stolz.
Okay, cool.
Aber dieser Trend zu diesen Rattenautos, das hat dann Ausmaße angenommen, wo dann Autos absichtlich schlecht gemacht wurden oder schlecht aussehend und zu tief und so. Das kann ich nicht mehr, also ich will es heute nicht mehr sehen. Es gibt dieses Auto noch von damals.
Ja.
Ich ab und zu ziehe ich es raus und benutze es, aber das ist nichts mehr, was ich heute haben will. Aber ich habe den Trend in Europa, in den USA gab es sowas ähnliches schon immer. Aber in Europa gab es das nicht. Und wenn du heute auf ein VW-Treffen fährst, oder ich war letztes Wochenende in Hessisch-Oldendorf, das ist das größte, weltweit größte VW-Treffen für Autos bis Baujahr 57, Busse bis 67, alle Sonderkarosserien und dann so Wehrmachtsgeschichten, also Kübel, Schwimmwagen und so. Kann man sich nur vorstellen, kommt die ganze Welt in diesen Ort, 50.000 Menschen.
Boah.
Der ganze Ort in der Größe von einer Weidener Altstadt steht alles mit alten VWs voll. Mhm. Das ist irre. Und ich denke mir mal, ja, die Amis und die Japaner, die meinen, Hessisch-Oldendorf ist schön. Ja, das ist, Deutschland ist für die ja Bayern, Deutschland ist alles dasselbe. Ja. Lederhosen, Blasmusik ist, aber die wissen ja nicht, dass das da irgendwo ist, wo man gar nicht sauer will, eigentlich im Sauerland. Und wie schön es bei uns ist, tatsächlich. Aber du kannst sowas halt nicht hierher bringen. Also auf jeden Fall war das irgendwann mal vorbei und dann haben wir halt angefangen, Busse aus USA zu holen.
Hm.
Weil dann hat ja das Internet zwischenzeitlich aufgemacht und auch eBay hat sich erfunden. Und irgendeiner hat mal erzählt, da gibt es was, das heißt eBay und so. Und dann gab es in den USA eine Seite, gibt es heute noch, Samba.com. Da waren amerikanische Seite, da sind VWs alte VWs angeboten. Und dann haben wir plötzlich erkannt, du musst nicht jeden Scheiß kaufen. Früher habe ich viel aus Österreich geholt, weil das da, die haben ja lange kein Salz gestreut, das sind Spikes gefahren. Und Und dann waren die relativ gut im Zustand und dann haben wir halt irgendwann angefangen, das aus USA zu holen. Und ich glaube, das, und ich habe nicht irgendwas geholt, sondern das meiste waren Busse in besserer Ausstattung. Also die Nachfrage nach Samba-Bussen war ganz, ganz groß.
Du hast die gekauft, ein bisschen aufgepäppelt?
Ne, ich habe da Projekte gekauft oder gute Autos. Viel vorab.
Ja.
Und das erfolgreichste Jahr waren 56 Sambas in einem Jahr.
Okay.
Und ich hatte dann drüben Leute kennengelernt natürlich. Wir haben uns dann angefreundet und so und die haben schon gewusst.
Also ist schon auch eine weltweite Community in dem Kontext.
Ja, ist brutal. Ist brutal. Und heute ist das wichtiger als jemals, weil wenn du also das, was ich heute mache, unterscheidet sich ja grundsätzlich von den Sachen, die ich damals gemacht habe.
Weil du spezialisierter unterwegs bist, oder?
Und ja, ich mache bloß nur Kleinstserienautos und Prototypen.
Aha.
Und für die Autos oder ganz frühe Autos von irgendeiner Serie. Und da gibt es Sachen, die gibt der eine nur her, wenn er dich wirklich gut kennt und sagt, hey, ich weiß, das wird ein gutes Ergebnis.
Oder das kann man auch mit Geld nicht mehr kaufen,
nee, sondern
das ist nur noch über Vertrauen.
Weil ich meine, es ist alles teuer, aber ja.
Das heißt, ein Fabi Käfer, der noch älter ist, wo du sagst, den schnappe ich mir noch.
Fabi Käfer interessiert mich gar nicht.
Nicht mehr,
nur noch. Ja, ich habe jetzt was ganz Seltenes. Vor ein paar Jahren haben wir ein paar sogenannte Zwitterkäfer gemacht oder Zwitterbrezel. Das ist der Übergang vom Brezelkäfer, also den ersten mit der Heckscheibe, zum nächsten, zum Ovalfensterkäfer. Die hatten das Armaturenbrett von dem Nachfolger und die Heckscheibe bei der Limousine vom Vorgänger. Aber es hat sich viel geändert an den Autos.
Ja.
Also da gibt es brutal viele Details. Was das spannend macht, das haben die nur 9 Monate gebaut und jedes Monat gab es Änderungen.
Okay.
Also du musstest jetzt zunächst mal rausfinden, was hat es genau in dem Monat gegeben. Und weil zum Schluss, wenn du das irgendwo präsentierst, das Auto, da gibt es dann so viele Spezialisten, wie immer heutzutage, die legen Finger in die Wunde und das will ich nicht. Also ich sage immer, ich kann über niemanden was sagen, weil es kommt zurück, ob der recht hat oder nicht. Also es gibt Dinge, die weiß ich besser.
Ja.
Aber ich habe halt immer versucht, mich mit dem Spezialisten für das jeweilige Fahrzeug anzufreunden. Und die können mir ja ganz gut leiden, weil ich bin ja, also ich bin ja der gleiche Nerd wie die alle, aber ich bin natürlich viel, viel breiter aufgestellt. Aktuell machen wir ein Cayman Cabrio vom großen Cayman mit Doppelsteinwerfer Typ 34. Das sind 12 Prototypen gebaut worden. Die sind nie offiziell in Handel gekommen, Autos. Es existieren 5 offiziell, man weiß von 6 Autos. 3 davon sind bei VW. Nee, 2 davon sind bei VW. Die sind beide nicht gut. Das ist ja das Problem von Konzernen immer und deren Museen. Ich gehe nicht in Museen eigentlich, weil der muss immer weinen. Und ich denke mir, warum stellen die niemanden wie mich ein, der über die Autos Bescheid hat? Dann eins ist in Privathand, das einzig blaue, alle anderen weiß. Dann gibt es das von dem, für den ich es restauriere, von seinem Vater, das irgendwann mal verschwunden ist, und das wir restaurieren. Das ist jetzt beim Sattler gerade. Dann den machen wir Porsche mittlerweile. Den besten 911 S, also die Fahrgestell Nummer 1, ein Versuchsfahrzeug. Porsche musste damals alles wieder verkaufen, weil die hatten ja keine Kohle. Und das Spannende ist, zum einen sowas angeboten oder zu finden und dann sich damit zu beschäftigen, Leute zu finden, die wissen, wie haben die Prototypen ausgesehen, weil man kann sich vorstellen, 50er und 60er Jahre keine Farbfotos.
Ist ja schon alles Forschungsarbeit am Schluss.
Natürlich, die zahlt ja auch keiner.
Ja. aber trotzdem, der Aufwand ist ja riesig und es ist schon sehr exklusive Kunden, aber weltweit. Oder?
Ja, mittlerweile, also ja, ich kenne Menschen auf der ganzen Welt und ich verkaufe Restaurierungen nicht in die Welt, aber ich habe natürlich auch außerhalb Europas Freunde und Betriebe, mit denen ich zusammenarbeite.
Ja.
Weil wenn es bloß 5 von was gibt, dann musst du den kennen, der für die 5 das und das baut. Oder du gehst zu jemandem hin und sagst, ich weiß, du kannst mir das bauen, ich möchte es haben, und dann gehst du halt 3 Jahre lang hin, bis der endlich umfällt und sagt, ja, die Fensterscheiben für diesen Panoramabus aus, die baue ich dir. Oder ich mache dir diese Gummidichtungen. Oder ja. Ich fresse dir die Aluscharniere aus dem Fohlen. Oder keine Ahnung. Also das, da bin ich schon angehört. Aber die sterben, also die verschwinden alle. Ja. Die sind ja teilweise älter oder größtenteils älter wie ich.
Ja, verschwinden alle. Das ist vielleicht ein wenig ein Stichwort. Wie sieht denn ein Walter Jelinek, oder was denkt er sich, wenn irgend so ein Tesla vorbeifährt oder ein E-Auto?
Bist du da, ich hoffe, dass während dem Fahren schon zum Brennen anfängt.
Ist dir das egal oder bist du da emotional und sagst, oh Gott, wo geht die Reise hin?
Ja, tatsächlich war es so, vor diesem großen E-Auto-Boom habe ich überlegt, also da hat es langsam angefangen und da haben dann Menschen irgendwelche E-Motoren und Batterien in irgendwelche alten Autos auch irgendwie eingehäkelt. Das wird so 13, 14 so gewesen sein. Da waren wir am Brandweiher hinten und da habe ich dann mal Mitarbeiter der Firma Hofer und von Siemens eingeladen und habe gesagt, ich habe da eine Idee. Und die waren auch begeistert, aber deren Chefs waren dann später nicht begeistert, es durchzuziehen. Das ist blöd für mich. Hm. Also blöder für mich gewesen, als es für die anderen war, weil den kann es wurscht sein. Ich habe ein Faible, wie vorher schon gesagt, für so Wüstenkäfer, aber auch für Dune-Buggies. Und ein Dune-Buggy für mich, es gab in Deutschland einen Kammern GF, aber der echte Dune-Buggy ist 64 gebaut worden und von da das meist kopierte Fahrzeug überhaupt, der Myers Manx. Und so einen hatte ich mir damals gebaut und oder wollte bauen. Und dann habe ich, und ich habe mir gedacht, wo ist das Einsatzgebiet von so einem Auto? Da, wo es schön ist und wo es warm ist. Ja, der Elvis ist da auf Hawaii umeinander gefahren damit damals und so. Und ich habe ja so ein Faible für, oder damals hatte ich ein Faible für Frankreich und für Kalifornien und für keine Ahnung. Die Leute mit Geld, die dort Ferienhäuser haben, für die wäre es doch schön, nachdem ich viel in Saint-Tropez oder im Golf von Saint-Tropez war, diese Blechlawine jeden Tag, da stehst du im Stau, bis du vom A nach B kommst, das kannst du elektrisch machen. Also brauche ich jemanden, ich baue so einen Buggy und die bauen den Antrieb. Und deswegen waren die da. Und dann wollte man damals die T1-Busse elektrifizieren, auf der Vorderachse, also eigentlich mit dem Originalmotor oder mit dem Range Extender hinten auch einen Allradantrieb erzeugen. Und das war alles, da hat jemand seine Diplomarbeit geschrieben darüber. Und das war alles praktisch, als damals gab es so die ersten 3D-Print. Ja. Die haben also den Antrieb geprintet und wir haben das da eingepasst in so einen Buggy. Und das hätte an jeden Käfer oder irgendwas gepasst. Das Problem war immer, die Batterien unterzukriegen und die waren damals noch relativ sperrig, aber es hätte eine Lösung gegeben. Und da habe ich gesagt, okay, ich baue das Auto, ihr baut den Antrieb und dann häkeln wir es zusammen und dann können wir mal schauen, was passiert. Und ich war natürlich Feuer und Flamme, die anderen nicht. Mhm. So. Und am Schluss war mein Buggy mit einem normalen 1600er Motor und das war auch das Auto, nachdem wir dann mal ausgewandert sind, 5 Jahre nach Frankreich, dass ich fast täglich dort gefahren habe, mit einem normalen Verbrenner. Und die Firma Manx wurde vor ein paar Jahren verkauft an den Philipp Sarafim, netter Typ, Milliardärsohn aus Los Angeles, der mit dem Freeman Thomas zusammen dem neues Leben eingehaucht hat. Und die haben dann so ein Ding als Elektro Manx tatsächlich gebaut, den kann man halt kaufen, der EV Manx. Das ist natürlich ganz was anderes, wie ich in der Lage, jemals in der Lage gewesen
bin. Du warst schon als Pionier da eigentlich, dachtest dir, das wäre doch was.
Ja, wenn ich das heute sehe, denke ich, shit. Ja, gut, aber die Frage ist, was hätte es gekostet? Und wir waren damals, also ich habe mir halt vorgestellt, wenn du sowas machen willst und du ein Elektro, aber zurück zur ursprünglichen Frage. Ich finde, dass man sowas nur haben sollte, wenn man es tatsächlich selber laden kann.
Ja.
Also mit eigen erzeugtem Strom.
Ja.
Ob du jetzt dir ein Windrad in den Garten stellst oder einen Fluss nebenan hast oder Solarpanels. Ich hätte dieses Auto als Paket verkauft mit Solaranlage für das Garagendach in Sizilien oder an der Côte d'Azur oder in keine Ahnung wo. Und dann wäre das Auto immer praktisch geladen, wenn die Leute dorthin kommen. Die müssen nicht Service machen. Das ist ja das Problem. Die fahren da zweimal im Jahr in ihr Ferienhaus im Urlaub und dann plötzlich brauchen die zwei Autos, die es da haben, brauchen Service oder brauchen TÜV oder keine Ahnung. Ist immer mit Aufwand verbunden. Ja. Diese Autos sind ja Wartung nahe null.
Ja.
Und das war das Einzige, was e-technisch ich mir vorstellen hätte können. Ich bin mal, wie die Taycans rausgekommen sind, berufsbedingt mit einem Kunden von mir mit sowas gefahren, der mit der meisten Leistung und so, das kann mit vier Rädern durchdrehen, das macht aber kein Geräusch, sonst wie ein bisschen quietschen. Das ist cool, wie das geht, aber ich weiß auch, wie wenig davon verkauft werden von den Großen und alles andere. Also es bedenklich ist, dass immer mehr und mehr siehst auf der Straße, die aber alle, weißt du ja besser wie ich, brutal subventioniert werden. Also ich weiß auch sehr gut, weil ich ja für den einen oder anderen Hersteller auch was mache. Und wenn du heute schnell wohin musst, dann hast du halt immer diesen Bremsklotz des E-Autos irgendwo auf der Autobahn, weil die halt auf der Mittelspur fahren und halt nie schnell wie 120, um irgendwie Reichweite zu generieren. Ja, das ist nichts, was ich will. Ich würde mir auch keins. Natürlich ist der ID-Bus lustig, aber das hat ja keinerlei Nutzwert für mich. Da kannst du keinen Anhänger ziehen, du kannst nichts einladen und so weiter und so fort. Ich habe mir einen von den Last Edition T6 Californias gekauft. Der steht, den habe ich heimgefahren, der steht in der Garage mit 450 Kilometer. Das hebe ich mir auf. Und dann habe ich einen alten Amarok. So ein Sechszylinder, weil das funktioniert ja wenigstens und das sagt ja noch nicht, du darfst die Fahrspur nicht wechseln und solche Geschichten, das kann ich alles nicht brauchen.
Ohne dass du die Zahl sagst, stehen bei dir mehrere Autos daheim oder
hast selber?
Ja,
oder? Naja, ich hab Dinge, die ein bisschen unspektakulärer sind vielleicht.
Ja.
Also ich habe einen Mercedes SL von meinen Eltern, den ich geerbt habe, dann habe ich halt ein paar Motorräder auch, aber alles so 70er Jahre. 914 Porsche mit mehr Leistung. So ein Samba steht da, Käfer Cabrio.
Was man so hat.
Also es sind dann am Ende sind es irgendwie 9, aber da fahren die wenigsten.
Ja.
So ein New Beetle, einen sehr speziellen.
Ja. Wir könnten ja noch so viel mehr erzählen, aber die Zeit rennt tatsächlich wie im Fluge. Deswegen kommen wir langsam zum Ende, aber wenn du noch
eine Sache,
wenn du in einem kurzen Satz beschreiben wirst, wenn man Walter Jelinek, wenn man dich, für was stehst du?
Für was ich stehe?
Mhm.
Naja, also eine Sache ist eigentlich, wir haben vor 2 Jahren die Restaurierung des Jahres gewonnen für die Autobild Classic. Und da muss schon echt gut sein.
Mhm.
Mit so einem Panoramabus, wo sie nur 24 gebaut haben und 3 existieren. Ich habe alle 3 gefunden, 2 restauriert. Einer steht noch bei mir. Im Fundzustand. Ich glaube, dass für die Leute, für die ich arbeite, da gibt es zum einen, welcher muss verschwiegen sein, dann musst du super penibel sein, du musst mit Leuten können und ich sag mal, mich kann man leiden oder nicht, da gibt es auch nichts dazwischen. Ich bin in der Lage, Menschen auch am Telefon, wenn du wo anrufst und du brauchst was und die sagen, du merkst, der will überhaupt nichts machen mit dir, dann innerhalb von einer halben Stunde umzustimmen, dass er dann doch was macht.
Okay.
Ich bin ehrlich und ich liefere. Also ich habe aktuell viel ein bisschen in Österreich und so zu tun und die geben mir immer neue Projekte oder auch mal so kleinere Projekte, weil die geben mir das und dann ist es weg und es kommt in einer absehbaren Zeit wieder und dann ist alles erledigt. Und das findest du ja nicht mehr.
Ja,
ja. Es gibt ja viele Leute, die lassen etwas erzahlen und dann passiert nichts. Und dann irgendwann gibt es die Firma nicht mehr und das Moped oder das Auto ist verloren oder findest du nicht mehr oder so. Also ich bin super, super genau. Subunternehmer, die für mich was machen, sagen, ich bin der Schlimmste.
Okay.
Perfekt. Ja, aber ich muss ja meinen Kunden gegenüber vertreten. Das Zeug ist ja alles teuer.
Ja.
Und wir müssen auch immer teurer werden, wobei, ich sag mal, mein Stundensatz heute eigentlich ein Witz ist für die branchenübliche Stundensätze. Ich werde es erhöht und zwar um ein Viertel, weil ich bin ja eine One-Man-Show und ich bin keine GmbH. Das heißt, und ich habe den höchsten Steuersatz. Das heißt, ich habe auch den höchsten Krankenkassensteuersatz. Und wenn ich jetzt dann nur gezwungen werde, vielleicht irgendwann mal Rentenversicherung zwangsweise zu entrichten, dann lasse ich mir irgendwo ausstellen. Nach über 30 Jahren. Das ist tatsächlich so. Also das wird nochmal. Ich habe immer Spaß in meinem Leben an diese, oder die meiste Zeit, außer irgendwie Neid und Missgunst taucht auf. Aber ich versuche immer Spaß zu haben und ich habe gestern wieder gesagt, ich werde ja nicht gezwungen, das zu machen. Und niemand hat damals gesagt, du musst den Quatsch machen, nämlich das und das und das. Ich hätte auch Architekt werden können. Ich habe einen Kunden, der macht Stadionplanung in Zwickau, großes Büro. Der hat immer gesagt, du, wenn du mal, kannst jederzeit zu mir kommen. Mhm. Und sowas ehrt mich. Und ich glaube, dass die Menschen für dich das... Ich habe einen begrenzten Kundenkreis, vielleicht 4, 5, 6 Kunden. Ich will keine neuen, die kenne ich, die kennen mich. Da kriege ich Geld für die Leistung, das wird wertgeschätzt. Und deswegen, der Podcast soll auch keine Werbung sein, weil ich unterhalte mich gerne mit Leuten und die können auch gerne im Internet googeln und so und dann sehen, was da gibt. Aber ja, mich interessiert Internet nicht so. Mich interessieren Follower nicht. Ich höre Instagram, da kann man so ein bisschen sehen, was man so treibt. Es gibt keine Internetseite mehr, weil ich nicht in der Lage bin, es selber zu pflegen. Ich habe auch keine Zeit dazu. Also gibt es auf Facebook ein bisschen was und auf Instagram ein bisschen.
Auf jeden Fall eine Perle in Weiden, die viele vielleicht gar nicht kennen. Ein Spezialist, ein Profi, ein Perfektionist und auf jeden Fall einer, der Mensch und Maschine zusammenbringt. Und du hast es ja gesagt, am Schluss... Das Reden mit den Leuten, das Netzwerk ist eigentlich das Entscheidende, um die Technologie am Schluss voranzubringen. Ja, lieber Walter, wir sind leider schon wieder am Schluss. Wir hätten noch so viele Themen auch sprechen können, weil das ist ja so spannend. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke, Leidenschaft für deine Autos. Die wird auch noch weitergehen und ich glaube noch spezialisierter. Es ist total spannend, wo sich die Reise noch weiter bewegen wird. Und ich freue mich tatsächlich ein Stück weit, dass du in Weiden daheim bist und Weiden damit auch ein Stück weit in die Welt
wieder. Ich war ja auch mal weg.
Wieder zurückgekommen aus Frankreich. Ja, ganz lieben Dank. Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen bei Spotify und Co. Und wenn ihr selbst mal Gast sein wollt oder Vorschläge habt, schreibt uns an info@weidenpodcast.de. Und in diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.